Ja, wir sind noch immer in unserer Predigtserie Kirche für andere und heute schauen wir uns das Thema an, Kirche lebt diakonisch. Und vielleicht zur gedanklichen Einstimmung auf die Predigt hin möchte ich dir drei Fragen stellen. Und diese drei Fragen, die haben indirekt etwas mit diesem Thema zu tun, aber ganz viel mit dem Thema Kirche für andere. Drei Fragen. Die erste Frage, und du musst sie nur für dich in Ruhe im Innern beantworten. Wann hast du das letzte Mal ein Gespräch mit einer Person geführt, die gar nicht richtig Deutsch konnte, vielleicht gebrochen Deutsch oder vielleicht gar kein Deutsch? Wann hast du das letzte Mal mit einer Person gesprochen, die eine andere Hautfarbe hatte als du? Und wann hast du das letzte Mal vielleicht einem Obdachlosen Aufmerksamkeit geschenkt? Also diese Fragen haben nur indirekt etwas mit diesem Thema zu tun, aber ich gehe nachher nochmal drauf ein. Heute also, Kirche lebt diakonisch. Und bei dem Thema, da kann ich aus den Vollen schöpfen. Ich war jahrelang Vorstand eines Vereins, der sich diakonisch engagiert hat. Zwar war das in der Zeit, bevor wir in die Schweiz gekommen sind, in Rostock. Dort hatten wir einen Verein gegründet, Aufwind hieß der. Und dieser Verein hat sich um Kinder aus Hartz-IV-Familien gekümmert. Das sind Familien, die von Sozialhilfe leben. Und wir haben für diese Kinder einen Mittagstisch angeboten und danach Hausaufgabenbetreuung, also Kinder aus der Primarschule. Und das hat bedeutet, dass wir dort einen Businessplan geschrieben haben, dass wir Fundraising betrieben haben. Und ich weiß, wie das geht, wie man technisch so etwas ins Leben ruft. Die Sparda Bank in Rostock, die war mit unser größter Geldgeber. Dann Stiftungen, die Geld gegeben haben, Unternehmer, Privatpersonen. So sind wir zu unseren Finanzen gekommen. Und aus dem heraus konnten wir dann Räume anmieten. Wir konnten eine Köchin anstellen. Und wir hatten sogar Pädagogen, die dann aber ehrenamtlich mitgearbeitet haben, um die Hausaufgabenbetreuung zu machen. Einmal in der Woche waren wir auf einem Spielplatz, auf einem großen Spielplatz. Wir hatten teilweise 30, 40 Kinder. Hier das mit der Sonnenbrille, der junge Mann ist unser Sohn. Da hatten wir einmal in der Woche eine biblische Kinderstunde. Mitten in Ostdeutschland, ehemaliger Kommunismus, hatten wir auf dem Spielplatz dort eine Kinderstunde. Und ganz oft haben wir auch ein Fest geplant, dann gab es irgendwie noch eine Wurst zum Essen und Salat. So ganz spontan haben wir dann noch ein Fest organisiert. Also ich weiß, wie man so ein Projekt ins Leben ruft, was es braucht, wie gesagt, wie man einen Businessplan schreibt, wie man zu den Finanzen kommt. Und wisst ihr was, wenn ich es nicht wüsste, dann könnte ich es nachlesen. Ich könnte Kurse besuchen, wie man diakonische Projekte gut gestaltet. Ich könnte mich von einem Sozialberater beraten lassen. Ich habe sogar die Frage bei ChatGPT eingegangen, wie starte ich ein diakonisches Projekt? Und da kamen gute Antworten. Also ich kann das alles lernen, was es braucht, um technisch, sachlich ein diakonisches Projekt zu starten. Aber das Wichtigste kann ich nicht lernen. Das Wichtigste kann ich nicht auf einer Schule oder Universität lernen. Das Wichtigste kann ich mir nicht einkaufen, ich kann es nicht ausleihen und ich kann es nicht mieten. Das Wichtigste, was es für ein diakonisches Projekt braucht. Wir haben also in Rostock erlebt, was es heißt, anderen diakonisch zu dienen. Das heißt, wir dienen ihnen, wir setzen uns für Schwache ein. Wir machen uns für Gerechtigkeit stark, das ist alles, was Diakonie bedeutet. Wir haben Familien unterstützt, wir sind mit ihnen gezügelt, wir haben eine Frau, die dann noch das fünfte und das sechste Kind bekommen hat, haben wir mit Essen versorgt nach der Geburt. Wir haben ihren Haushalt gekümmert, wir sind mit der Familie zum Strand gefahren, haben Ausflüge gemacht. Wir haben uns in Menschen in Abhängigkeiten investiert, ich erinnere mich an einen jungen Mann, der eine Entziehungskur gemacht hat, der alkoholabhängig war. Und ich habe ihn begleitet, habe für ihn gebetet, nur um zu erleben, wie er ein paar Wochen später, nachdem er die körperliche Abhängigkeit hinter sich gelassen hat, wieder rückfällig geworden ist. Und. All das sind die Sachen, die wir mit Diakonie verstehen. Aber wie gesagt, das Wichtigste, das kann man nicht lernen. Was ist das Wichtigste in einem diakonischen Projekt? Das Wichtigste ist eine Liebe, die nach außen geht. Das Wichtigste ist eine Liebe, die von sich selber wegschaut. Das Wichtigste ist ein Herz, das sich berühren lässt. Und wir können hier jetzt über Ideen sprechen, was wir alles machen können, über Projekte, die wir starten können, über Bedürfnisse, die in Amriswil vorhanden sind, wo man diakonische Projekte lancieren kann. Aber wenn unser Herz nicht berührt ist, dann führt es alles nur zu irgendeinem Aktionismus. Wenn unser Antrieb nicht das ist, dass wir etwas haben, was wir weitergeben können und dass es uns berührt, wenn Menschen, mit denen wir im Natürlichen eigentlich nichts zu tun haben, wenn uns diese Menschen nicht im Herz treffen, dann brauchen wir kein diakonisches Werk zu starten. Und hier stehen diese Fragen, diese drei Fragen, die stehen in diesem Zusammenhang. Wenn ich bei Kirche für andere nur meine Kollegen und Kollegen sehe, die in ihrer sozialen Form, in ihrem politischen Meinung, in vielleicht ihrer finanziellen Ausstattung dementsprechend wie ich bin, und ich nur die als die anderen sehe, dann kommt Kirche für andere zu kurz. Kirche für andere heißt, da zu sein für die, die eine andere Sprache sprechen, die aus einer anderen Kultur kommen, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben und einen anderen finanziellen Hintergrund haben als wir. Das verstehen wir unter Kirche für andere. Und wenn ich von diesem tiefen Mitgefühl spreche, dann spreche ich von einem Wort, das auch das Neue Testament kennt. Es ist griechisch, heißt splachnizomai, das müsst ihr euch nicht merken. Aber was ihr euch merken solltet, ist die Übersetzung. Das Innere dreht sich in mir um. Das ist das Mitgefühl, von dem das Neue Testament spricht. Und dieses Wort wird gebraucht für den barmherzigen Samariter, der dieses Überfallopfer, den er nicht kennt, den er pflegt, den er zu einer Unterkunft bringt, Geld dort lässt und sagt, behandle ihn gut und wenn das Geld nicht reicht, ich komme wieder zurück und ich zahle noch mehr. Splachnizomai, dieses innerlich umgedreht sein, das ist das Wort des Vaters im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der immer wieder nach draußen geht und schaut, ob der Sohn zurückkommt. Und als er ihn sieht, ist er bewegt und läuft ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme. Das gleiche Wort lesen wir ganz oft bei Jesus, wenn er Menschen heilt, wenn er vor einer Volksmenge steht, wo wir lesen, und es jammerte ihn. Es hat ihm die Eingeweiden umgedreht. Es jammerte ihn. Und er hat ein Mitgefühl für die Menschen. Hier berührt er die Augen eines Blinden, sodass der sehend wird. Und wir sehen, und das sind jetzt nur drei Beispiele, wo dieses Wort vorkommt, wir sehen dieses tiefe Mitgefühl, dieses Berührtwerden im Herzen, bei den Menschen, aber vor allem auch bei Gott, bei Jesus, zu Handlungen und zu Taten führt. Sie sind nicht nur berührt und sagen, der hat es aber schlecht erwischt, sondern sie tun dann etwas. Aber sie sind zuerst im Herzen berührt. Man kann einen Businessplan vom Verstand her schreiben, aber man kann nicht auf Knopfdruck dieses Mitgefühl einschalten. Das ist der Haken bei der Sache. Es braucht etwas, das eine Offenheit von uns voraussetzt, der Wunsch, dass Menschen, die wir gar nicht kennen und deren Not, dass sie uns nicht kalt lässt. Und dann kann etwas in unserem Herzen passieren. Wie gesagt, in Rostock, da hatten wir Räumlichkeiten, wir haben eine Köchin angestellt, wir hatten die Finanzen, um dieses Projekt durchzuführen. Aber wisst ihr, was die größte Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen war? Es war nicht der Fundraising-Team bei der Sparda Bank, der war ziemlich läss. Sondern es war, als ich diesen Mann begleitet habe und der dann nach wenigen Wochen rückfällig wurde. Und jetzt ein Herz weich zu halten, nicht den Stab über ihm zu brechen, ihn nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, und ich bin immer noch für dich da. Und ich gehe immer noch einen Schritt, wenn du das möchtest. Und ich lasse mich immer noch in meinem Herzen bewegen und werde nicht hart im Herzen. Das war die größte Herausforderung in dem Projekt. Diakonie ohne Liebe ist Sozialmanagement. Es gibt viel. Diakonie als Sozialmanagement ist effizient, aber es ist auch manchmal ein bisschen kalt. Diakonie als Sozialmanagement baut Häuser, aber keine Heimat. Menschen sehen sich nach Heimat, nach einem Zuhause, wo sie dazugehören. Wir fragen uns ja oft, wie kommen eigentlich Menschen zu uns in den Gottesdienst, beziehungsweise wie können sie Gott kennenlernen? Wie kommen Menschen in Berührung mit diesem lebendigen Jesus? Und wisst ihr was, die Urchristen, also die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten, die hatten eine ganz einfache Strategie. Die sind rausgegangen und haben gedient. Die sind an Orte gegangen, die nicht schön waren. Da hat es gestunken, da hat es wehgetan, da war keine Hoffnung. Aber sie waren bereit, dorthin zu gehen, um Hoffnung zu bringen, wo andere den Rücken gekehrt haben oder wo sie sogar geflohen sind. Wir wissen aus Büchern den ersten Jahrhunderten, aus Berichten, wir wissen, dass die Christen ganz stark in diesen antiken Pestepidemien engagiert waren. Zum Beispiel 165 war eine große Pestepidemie in Rom. Und viele der heidnischen Priester sind einfach geflüchtet, auch die Eliten. Die Christen sind geblieben. Sie haben sich um die Kranken gekümmert, sie haben sie gesund gepflegt, sind natürlich auch selbst dabei krank geworden. Aber sie sind dorthin gegangen, wo die Sterbenden waren. Warum? Weil sie eine Hoffnung hatten, die stärker war als die Angst, selber krank zu werden und zu sterben. Sie hatten eine Hoffnung, die so viel kostbarer und kraftvoller war als das, womit sich die Menschen in der damaligen Zeit beschäftigt haben. Das ist die Muttersprache des Glaubens. Finde ich ein schöner Begriff, habe ich im Internet gefunden. Die Muttersprache des Glaubens. Eine tätige Liebe, die sich selbst nicht schont. Eine tätige Liebe, die sich selbst nicht schont. Und viele haben ja schon gesagt, ja, du kannst mir den Glauben viel erzählen, aber solange du es nicht lebst, glaube ich dir gar nichts. Taten sprechen oftmals lauter als Worte. Also die traditionellen Erklärungen in der damaligen Pestepidemie, die heidnischen Religionen, auch die Philosophien als Antwort gaben für die Herausforderungen, die haben versagt. Nur das Christentum hatte eine Botschaft der Liebe und der Hoffnung in einer Zeit, die absolut dramatisch ist. Ja, da sind auch Tausende gestorben in diesen Jahrzehnten, da in diesen Jahren, wo diese Pest herumging. Und einfach mal kurz zum Vergleich. Im Heidentum, Da haben die Leute gedacht, oh, die Götter sind zornig und jetzt haben sie uns verlassen. Rette sich, wer kann. Das war das Verständnis von den Heiden, was dazu geführt hat, dass die Gesellschaft auseinandergefallen ist. Im Christentum haben sie gesagt, Gott prüft uns. Indem wir den Kranken dienen, dienen wir Christus. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Das war die Haltung der Christen in dieser herausfordernden Zeit. Und sie haben gesagt, wir haben eine Perspektive über das Leben hinaus, wir haben eine Hoffnung, eine Botschaft über diese Gefahr im Moment hinaus. Und das, was sie da in dieser Zeit getan haben, war so attraktiv für die Menschen, dass es ihre Gemeinschaft gestärkt hat, dass das Christentum immer mehr Anerkennung fand in der Gesellschaft und dass sogar Menschen profitiert haben und gesagt haben, die sind ja echt solidarisch, obwohl sie Heiden geblieben sind. Aber sie haben gesehen, was sie sagen und was sie tun, das stimmt überein. Und es geht jetzt nicht einfach nur um das Geben und das Dienen, in dem Sinn, guck mal, was ich habe und ich gebe dir das jetzt, mir geht es ja besser als dir, ich kann dich unterstützen. Das ist die eine Seite von Diakonie, aber in unserem Verständnis geht es noch um eine tiefere Seite der Diakonie. Und das ist das, was ich hier rot unterstrichen habe. Dass wenn wir dienen, dass wir im Anderen Christus sehen und Christus dienen. Und selbst beschenkt werden in der Begegnung mit dem Hilfsbedürftigen. Wir werden gesegnet, indem wir anderen dienen. Wer kennt den Namen dieser Frau? Können wir einmal die Hand heben? Wer kennt sie? Es kennen fast alle kennen den Namen dieser Frau, Mutter Teresa. Sie ist jetzt ja über 20 Jahre tot. Mutter Teresa kam als junge Frau nach Kalkutta, heißt jetzt Kolkata in Indien, eine Millionenstadt, und sie hat ihr Leben den Leprakranken, den Armen, den Entrechteten, den Ausgestoßenen gegeben und ihr Leben dort verbracht, mitten unter den Menschen. Und sie hat dann einen Orden gegründet, zu dem gehören mehrere tausend Schwestern mittlerweile. Und sie hat Folgendes gesagt: In jedem Menschen, dem wir begegnen, begegnen wir Christus. Vor allem in den Armen, den Verlassenen, den Kranken, denen, die niemand will. Sie hat 1979 den Friedensnobelpreis für ihre Arbeit bekommen und sie ist dann nach Stockholm geflogen, hat ihn dort in Empfang genommen, hat dann eine Rede gehalten und dann hat sie Folgendes gesagt, Original war Englisch, ich übersetze es auf Deutsch. Ich glaube, wir sind keine echten Sozialarbeiter, hat sie gesagt. In den Augen der Menschen mögen wir Sozialarbeit tun, aber wir sind in Wahrheit Kontemplative mitten in der Welt. Also in Wahrheit sind wir eigentlich Menschen, die besinnlich, staunend, hingegeben Gott erleben, meint sie mit Kontemplativen. Denn wir berühren den Leib Christi 24 Stunden am Tag. Wir sind 24 Stunden in seiner Gegenwart. Ich finde, das ist ein wunderschöner Gedanke von Diakonie. Und finden wir nicht genau diesen Gedanken in der Rede von Jesus, wo es um die Endzeit geht? In Matthäus 25 spricht Jesus von den letzten Dingen und den letzten Tagen und er sagt Folgendes und wir schauen uns diesen Abschnitt einmal zusammen an. Matthäus 25 ab Vers 34. Jesus sagt, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr habt für mich gesorgt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und jetzt lasse ich hier ein paar Verse weg, aber in den Versen steht, ja, aber König, wann haben wir das denn gemacht? Wann haben wir dir zu essen gegeben, als du hungrig warst, zu trinken, als du durstig warst, dich besucht, als du im Gefängnis warst, uns um dich gekümmert, als du Fremder warst? Und dann sagt der König, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Also hier spricht Jesus davon, wenn wir hingehen und den Hilfbedürftigen, den Ausgestoßenen, den Armen, den Durstigen, den Hungrigen, wenn wir ihnen dienen, dass wir Jesus dienen und dass uns das vor dem Gericht Gottes dafür qualifiziert, auf die rechte Seite zu gehen und Erben des Reiches Gottes zu sein. Kurzer Einschnitt, wir wissen, es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns das ewige Leben gibt. Römer 10, wer mit dem Mund bekennt, Jesus ist Herr und von Herzen glaubt, dass er auferstanden ist, der wird errettet werden. Ja? Und doch ist es hier etwas, was wir in der endzeitlichen Rede von Jesus wiederfinden. Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Diese Stelle im Matthäusevangelium gibt der Diakonie eine unheimliche geistliche Tiefe. Diakonie ist nicht nur etwas, ein Dienst, etwas Praktisches zu tun, sondern in der Diakonie begegnet uns Christus selbst. Begegnet uns Christus selbst. Kirche für andere zu sein bedeutet, dass wir begreifen, dass das nicht nur das individuelle geistliche Wachstum von Gebet, von Bibellesen, von Gottesdienst, von Gemeinschaft ist, sondern dass sich die Begegnung mit Jesus im Gesicht des Hilfsbedürftigen zeigt. Wow, was für eine Botschaft, was für eine Botschaft. Wenn wir den Obdachlosen in die Augen schauen oder wenn wir mit dem Geflüchteten, der nur spruchstückhaft Deutsch spricht, wenn wir mit ihm uns einlassen, dann wissen wir, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Darin begegnet uns Christus. Was können wir jetzt tun? Was können wir jetzt tun? Ich habe es vorher gesagt, ein Businessplan, das können wir lernen. Ein mitfühlendes Herz, das können wir nicht einfach auf Knopfdruck aktivieren. Zuerst einmal braucht es eine Offenheit. Hinhören, nicht planen, nicht einen Verein gründen, sondern überlegen, wo kann ich 5 Minuten für meinen Nachbarn, Kollegen, Kollegin Zeit nehmen, um ihnen diese Liebe Gottes näher zu bringen. Wir können beten, dass Gott uns diesen weichen Blick gibt, dass unser Herz berührt wird. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Geld sammeln, um irgendein Projekt zu starten oder unsere Räume füllen mit einem neuen Projekt, sondern dass wir die Not sehen, die um uns herum ist und dass wir uns nicht davon abwenden und sagen, ja, das hat ja nichts mit mir zu tun, sondern dass wir sagen, Herr, mach, dass mich diese Not berührt. Sie berührt mich nicht. Mach, dass sie mich berührt. Weil das ist die wichtigste Voraussetzung, die es braucht, dass wir diakonisch sein können. Vielleicht ist die wichtigste Frage am Ende dieser Predigt nicht, was sollten wir als Kirche alles noch tun? Und wir diskutieren immer den Sonntag Gottesdienst am Dienstag im Pastorenbüro und habe dann mir schon anhören müssen, Gernot, du hast ja gesagt, wir machen nichts Neues. jetzt wollen wir Kirche für andere sein und ich sage, wir machen nichts Neues. Vielleicht kommt es irgendwann, dass wir was Neues machen. Aber die viel größere Frage ist im Moment, was kannst du nächste Woche tun, um in deinem Umfeld einen Unterschied zu machen und einer Person diese Liebe Gottes, die sie noch nicht kennt, näher zu bringen. Und wenn 150 Leute das machen, dann ist es so viel mehr als jedes Projekt, das wir hier mit großem Aufwand und großen Ressourcen ins Leben rufen. Also die Frage ist nicht, was sollte die Kirche alles tun, sondern wem begegne ich nächste Woche und kann ich ihn und sie diese Liebe Gottes spüren lassen? Kirche lebt diakonisch, wenn durch ganz normale Menschen diese Liebe Gottes ganz normal zu anderen kommt. Also durch dich und mich. Dafür wollen wir uns einsetzen, dafür wollen wir uns einbringen. Okay? Seid ihr mit dabei? Machen wir das. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in den Lobpreisteil. Wer nochmal einen Eindruck weitergeben möchte, kommt doch bitte zum Karl oder zu mir mit nach vorne, dass wir gucken, wie das passen könnte. Ich möchte beten noch. Vielleicht ist ja jemand heute hier unter uns, der diese Liebe Gottes selbst noch gar nicht kennt. Und dann wird es schwer, das weiterzugeben, wenn einem jemand begegnet. Dann wird es auch wieder Aktionismus. Vielleicht bist du das und du bist hier und du denkst, ja, wie ist denn das mit dem Gott und mit Jesus und wie lernt man den denn kennen, wie soll das denn gehen? Und mir hat, als ich auf der Suche war, mal geholfen, dass in einem Gottesdienst ein Pastor gesagt hat, wer Jesus kennenlernen möchte, der soll jetzt am Platz aufstehen, dann bete ich dafür. Das war vor 30 Jahren, die Kultur ist heute nicht mehr so mit am Platz aufstehen, ihr dürft sitzen bleiben. Aber ich möchte dennoch beten. Und wenn du Jesus kennenlernen möchtest, dann gib du irgendein Zeichen. Mach vielleicht so oder mach so oder mach so. Einfach ein Zeichen, wo du sagst, Gott, hier bin ich. Ich bin derjenige, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte für dich beten. Und lass uns doch zusammen aufstehen an der Stelle, bitte. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist mit deinem Geist. Und dass du uns herausforderst, Menschen zu sein mit weichem Herzen. Und vielleicht gibt es hier im Saal jemanden, der dich noch gar nicht kennt. Und so bete ich heute Morgen, Jesus, zeige du dich dieser Person. Zeige du dich dem jungen Mann, zeige du dich der jungen Frau. Zeige du dich der Mutter, dem Vater. Rede du jetzt zum Herz. Offenbare dich in einer Art und Weise, dass die Person weiß, jetzt hat Jesus zu mir gesprochen. Und danke, sehnst du dich nach Gemeinschaft mit uns, mit deinen Kindern. Und so bete ich um den Segen Gottes, dass er dich erfüllt mit seiner Liebe und Kraft. In Jesu Namen. Amen. Amen.